Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Damit sollen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei verhindert werden. Seit Tagen wird dort gegen Razzien der Immigrationsbehörde protestiert. Jonas Valentin Weber.
Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, betont immer wieder, dass die Sicherheitsbehörden seines Bundesstaates die Lage unter Kontrolle hätten. US-Präsident Trump hatte gegen den Willen von Newsom die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Der Gouverneur wirft Trump vor, Chaos in der kalifornischen Metropole zu stiften.
UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Im festgefahrenen Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es einen neuen Gesprächsversuch. Vertreter beider Länder sind in London zusammengekommen, um nach Lösungen zu suchen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürften laut Experten die chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden stehen. Die USA wollen, dass China diese Rohstoffe in großen Mengen wieder freigibt. In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird das Parlamentsgebäude jeden Abend angestrahlt. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Wenn es dunkel wird, strahlen Hochleistungsprojektoren eine Lichtinstallation auf die Westfassade des Reichstags in Tiergarten. Das sieht dann so aus, als würden meterlange Stoffbahnen an dem Gebäude runterhängen, ebenso wie vor 30 Jahren. Damals verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag mit silbrig glänzendem Stoff. Das Projekt zog zahlreiche Touristen in die Stadt und die Bilder gingen um die Welt.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auch jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken, aktuell in Berlin Tempelhof 18 und in Potsdam 19 Grad. Nachts von Westen her mehr Wolken. In der Prignitz gibt es auch die ersten Tropfen, 12 bis 7 Grad. Morgen dann startet es erst wolkig. Von Nordwesten her gibt es Regen, Schauer oder sogar Gewitter. Es wird auch wieder windig, bis zu 22 Grad maximal. Und die Uhrzeit jetzt 19.03 Uhr.
Radio 3, Berlin Sounds. Das Gespräch.
Ich bin Vera Kröning-Menzel, herzlich willkommen. Berlin Sounds. Eine Stadt und ihre Musik. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB und auch hier bei Radio 3 die Musikstadt Berlin. Und mein heutiger Gast in das Gespräch ist ein Teil in der vielfältigen Melodie dieser Stadt. Esther Hirsch ist Berlinerin und sie hat in ihrem Leben schon in ganz unterschiedlichen Berufen gearbeitet. Bei den Fernsehnachrichten, in einem Café und in einem interreligiösen Projekt zum Beispiel. Aber eine wichtige Konstante in ihrem Leben ist die Liebe zur Musik. Genauer gesagt zum Gesang im jüdischen Gottesdienst.
Das fand ich wunderbar. Ich kannte auch die Gebete der Kantoren und was sie unterschiedlich singen und ihre unterschiedlichen Melodiephrasen, die ich eben von einem Gebet besonders schön fand und wusste, dass ein anderer hier sein besonderes Herz heimlegt.
Als Kind hat sie da schon im Chor mitgesungen und seit über 20 Jahren ist sie Vorsängerin in einer liberalen jüdischen Gemeinde in Berlin-Charlottenburg. Sukkat Shalom heißt die. Herzlich willkommen, Frau Hirsch.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und vor allen Dingen vielen Dank, dass ich mich zum Sound von Berlin zählen darf.
Das passt doch, oder? Was meinen Sie?
Ich glaube, Berlin ist so vielfältig und wir nehmen vieles gar nicht wahr. Wir leben ja gerne in unserer eigenen Bubble, das ist am gemütlichsten, und verpassen dabei unheimlich wichtige Eindrücke und wie vielfältig diese Stadt ist.
Was bedeutet Musik für Sie?
Damit können wir jetzt den Rest der Sendung füllen.
Sehr gerne.
Denn allein der Begriff Musik ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Für mich ist Musik zum einen natürlich etwas, was mich formt, was mich beeindruckt. Natürlich höre ich alle möglichen Musikstile. Ich lebe ja im Sound dieser Stadt. Und natürlich ist es auch so, dass eben auch mein Ausdruck an Musik, zum einen muss man dazu wissen, dass das jüdische Gebet von Musik lebt, von Stimme, von Gesang, von gemeinsam singen, gemeinsam musizieren, aber musizieren jetzt nicht im Sinne von Band oder Orchester, sondern eben einen Sound, einen Klang zu erzeugen. Und dass das eben mein ganzes Leben prägt, denn Musik ist ja etwas, was uns sofort nicht nur ins Ohr geht, wortwörtlich, sondern eben uns komplett mitnimmt. Wenn wir eine fröhliche Melodie haben, eine tragische Melodie, wir brauchen die Worte zwangsläufig nicht zu verstehen und sind schon berührt und wissen schon, was gemeint ist. Das kann natürlich auch in die Irre führen, gebe ich zu.
Ich habe gelesen, dass das Ausüben der jüdischen Religion ohne Musik undenkbar ist. Würden Sie dem zustimmen?
Absolut. Also für mich, ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Und warum ist das so?
Weil es das Gebet so prägt. Und Gebet ist das, was über allem steht, für meine Begriffe. Jetzt werden mir ganz viele Menschen widersprechen. Aber es ist natürlich, jüdische Lebensweise ist natürlich eine Vielzahl von Komponenten, die zusammenkommt an Traditionen, Gesetzen, Regeln, Gebeten, Zusammensein, Gefühlen, alles. Ich stelle mir das eigentlich bei anderen Menschen auch so vor. Aber jetzt kann ich natürlich nur für mich sprechen. Das ist eben eine Vielzahl, die zusammenkommt. Aber das ist natürlich, was mein Leben prägt. Gebet ist das, was mich durch den Tag begleitet, was mir eine Form, eine Anleitung gibt, ein Gespräch, auch eine Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Und das ist immer musikalisch geprägt, wobei man eben das Wort Musik jetzt nicht deuten darf in Schubert, Brahms, ich lerne eine Zeile auswendig, ich übe auf Klavier und gebe das wieder, sondern es ist, gehört auch dazu, aber es ist viel tradierter und intuitiver.
Viele Leute denken ja, wenn die hören jüdische Musik, dann denken die erstmal an Giora Feitman und an Klezmer. Das ist vielleicht auch das, was so am bekanntesten ist, sag ich mal. Aber Sie als Kantorin in einer jüdischen Gemeinde, wie würden Sie denn diesen Gesang oder Ihr Singen jemanden beschreiben, der das noch nie gehört hat?
Das ist natürlich unglaublich vielfältig, weil ich kann es nicht mal in eine Richtung einordnen, weil es vollständig darauf ankommt, in welcher Gemeinde man sich befindet, in welchem Land man sich befindet und zu welcher Tageszeit und zu welchem Feiertag, also zu welcher Zeit im Jahr. Es ist so divers, dass man es so nicht zusammenfassen kann. Gehe ich zum Beispiel eben in eine Synagoge oder in eine Kirche in Nordafrika, dann wird das vollständig anders klingen als in Mitteleuropa oder in Nord- oder Südamerika. Natürlich vollständig andere Musiktradition. Selbst die Tora-Lesung, die bei uns eben in einem bestimmten Rhythmus und in einer bestimmten Tonfolge rezitiert wird, wird zum Beispiel in Tunesien mich an eine Koranlesung erinnern, weil das gleiche Tonkonzept ist. Und das wird hier in Mitteleuropa anders klingen.
Sehr interessant. Also eine große Vielfalt gibt es da.
Ja, unglaublich.
Von daher schlage ich vor, wir hören uns mal ein Beispiel an. Und zwar ein Gebet, das Sie gesungen haben, ja, für kranke Menschen. Refuah ein Gebet gesungen von meinem heutigen Gast in das Gespräch, der Kantorin Esther Hirsch. Ja, Frau Hirsch, wenn Sie sich dieses Gebet jetzt nochmal anhören, was ist das für ein Gesang?
Das ist tatsächlich ein typisches Beispiel für einen Gebetsgesang. Auch sogar dieses Gebet kann vollständig unterschiedlich klingen, nicht nur, wenn ich es mehrmals hintereinander mache an verschiedenen Tagen, sondern auch je nachdem, für wen ich es mache. Und dann habe ich tatsächlich dafür auch andere Melodien. Jetzt werden Sie natürlich sagen, das war doch gar keine Melodie. Ne? Das war ja relativ einfach gesungen.
Das werde ich nicht sagen. Ich finde, das war sehr melodisch. Da schätzen Sie mich falsch ein. Aber wieso denken Sie denn, dass das keine Melodie ist?
Weil wir landläufig natürlich unter komponierten Melodien etwas anderes verstehen. Aber das ist genau das Prinzip des Gebetes. Ich kann diese Art von Tonsprüngen unglaublich variieren und auf verschiedene Texte legen, beziehungsweise auf verschiedene Textlängen. Dieses Gebet war jetzt ein Wunsch für Kranke, dass sie bald wieder genesen werden. Und dort wird auch der Text variieren, je nachdem, für wen ich einfüge, ob ich namentlich kranke Menschen einfüge, ob ich Anlässe einfüge und ob ich zum Beispiel mit der Gemeinde interagiere und sie mir noch während dieses Gebetes Namen zurufen, die ich nennen soll und einfügen soll. Und dadurch müssen diese Variationen ganz flexibel bleiben, damit ich eben Worte einfügen kann, damit ich verschiedene Silbenlängen habe. Und deshalb sind es, ich nenne es mal Tonsprünge. Ich weiß, wo ich hin will, aber es ist in meinem Kopf noch nicht fest. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wie es gleich klingen wird. Und man kann hören, ob ich am Ende des Satzes bin, am Anfang des Satzes, ob jetzt eine Aufzählung kommt. Dafür gibt es völlig verschiedene Melodiephrasen, die eben teilweise tradiert sind und teilweise auch sehr eigen interpretiert werden. Damit kann ich zum Beispiel auch festlegen, wenn ich längere Gebetstexte habe, zum Beispiel im Morgengebet, das wird jetzt anders klingen, nicht wie man es eben gehört hat, dann kann ich lange Gebete rezitieren, ohne ein Notenblatt zu haben. Und ich werde es inhaltlich anpassen, ob ich die Stimme anhebe oder senke, ob ich es ein bisschen verziere, ob ich etwas hervorheben will. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht zweimal exakt gleich klingen und doch sehr ähnlich. Denn es wird eine Uhrzeit widerspiegeln, nämlich bin ich im Morgengebet oder im Abendgebet, und es wird auch die Jahreszeit widerspiegeln, welcher Tag ist gerade. Und insofern haben wir beispielsweise eben auch Eröffnungsphrasen, die haben tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert, dank Louis Lewandowski, aber der auch tradiert hat, der bestehende Melodien schon aufgenommen hat, weiß ich genau, der Inhalt des Satzes ist exakt der gleiche, aber ich weiß, ob es das Morgengebet oder das Abendgebet oder ein Feiertag ist, weil es sich melodiös...
Das können Sie raushören.
Ich kenne das Thema dafür und deshalb werde ich das anpassen an die Gebete, die auch folgen werden.
Ah ja, also auf der einen Seite sind diese Gesänge ganz lange tradiert und weitergegeben, auf der anderen Seite ist aber sozusagen keins wie das andere. Das ist ja eigentlich wie so ein Widerspruch ein bisschen, oder?
Nein. Man stelle sich das jetzt ein bisschen vor wie Jazz. Oder
okay.
Jetzt kenne ich mich im Jazz nicht gut genug aus. Aber es gibt Themen, es gibt Zusammenkünfte und es gibt Freiheiten. Ich halte mich nicht unbedingt an ein bestimmtes Tempo. Ich kann mit dem Tempo variieren. Ich denke auch nicht in Tonarten, sondern ich kenne Melodien und ich kenne Themen und ich werde sie auf die Worte anpassen. Das ist im Übrigen sehr viel einfacher, weil es flexibler ist.
Ah ja. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitagvormittag. Und wenn Sie jetzt nachher zur Synagoge gehen, zum Abendgottesdienst um 7 zum Schabbat, dem jüdischen Feiertag, wenn Sie da die Synagoge betreten, was machen Sie da als erstes?
Wenn ich ankomme, bin ich relativ früh da. Das heißt, die meisten kommen erst nach mir. Das heißt, ich werde vielleicht noch ein paar Dinge erledigen, überlegen, habe ich heute ein bestimmtes Gebet? Muss ich mir schon eine Markierung in mein Gebetbuch legen, dass ich das nicht vergesse, einzufügen in den heutigen Ablauf? Und am Freitagabend, wenn ich früh genug da bin, werde ich die Tora schon anrollen, nennt sich das. Also das heißt, ich werde in der Tora-Rolle, die auf eine lange Pergamentrolle geschrieben ist, schon die Stelle genau mir vorlegen, die ich am nächsten Morgen singen werde, wenn wir aus der Tora rezitieren und gemeinschaftlich aus der Tora lesen, dass das schon fertig ist und nicht erst am Morgen gemacht werden muss. Das werde ich vor Schabbatbeginn machen. Und dann werde ich in erster Linie auf die BeterInnen warten, die kommen, und man kommt zumeist dann in ein Gespräch, wenn sich erstmal alle einfinden.
Ach so, dann gibt's vor dem Gottesdienst schon mal so ein bisschen erzählen, wie geht's, wie war der Tag?
Ich würde sogar sagen, das ist einer der wichtigsten Gründe, in eine Synagoge zu gehen und ein besonders schönes Gefühl, nämlich eine Gemeinschaft zu erfahren und zu sehen, wie geht es den anderen, wer kommt alles. Ich könnte ja rein theoretisch auch sehr viele Gebete zu Hause beten, beziehungsweise auch den Schabbat, was viele machen, den Schabbat zu Hause empfangen. Es ist eigentlich eine häusliche Feier. Wie wunderbar, wenn man eine Familie hat, mit der man das zu Hause zelebrieren kann. Aber es ist eben auch wunderbar, eine Gemeinschaft zu erleben und ein regelmäßiges Zusammenkommen in der Synagoge zu haben und natürlich eben auch die Gebete zusammen zu sprechen und zu singen zu können und das auch noch unter Anleitung.
Und wenn Sie dann, also wenn der Gottesdienst begonnen hat und Sie stehen vor der Gemeinde und werden gleich etwas singen, was haben Sie da für eine Haltung? Wie fühlen Sie sich dabei in dem Moment?
Wenn der Gottesdienst beginnt, dann beginnt in meinem Kopf, in meiner Vorstellung, beginnt eben der Schabbat und damit die Gebetszeit, und ich habe einen ganzen Komplex quasi in meinem Kopf. Also ich denke nicht, jetzt kommt das Gebet und dann schlage ich eine Seite weiter, sondern ich eröffne jetzt den Schabbat. Und damit sind automatisch bei mir bestimmte Melodien präsent, die mit Schabbatabend verbunden sind, genauso wie Melodien kommen, die mit Schabbatmorgen verbunden sind. Und das merkt man am besten, wenn man nicht in der eigenen Gemeinde steht, sondern woanders. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre und eine andere Gemeinde besuche, was immer für mich sehr aufregend ist und sehr lehrreich und sehr schön, wie klingt es bei anderen, wie fühlt es sich bei anderen an, dann fühle ich mich entweder sofort erinnert, diese Melodie singen wir auch, nur es klingt ein bisschen anders, natürlich, weil jeder Mensch singt ja ein bisschen anders. Oder das ist ja etwas ganz anderes, wie schön. Sie haben hier andere Traditionen und je nach Land auch wird ein ganz anderes Gefühl aufgebaut. Und trotzdem, die Worte sind ja immer die gleichen, fühle ich mich sofort zu Hause.
Mhm, mhm. Was lieben Sie denn an Ihrer Arbeit als Kantorin?
Alles.
Am meisten. Am meisten. Ganz besonders.
Natürlich gehört Singen zu den Dingen, die ich am meisten liebe, weil das führe ich ja am meisten aus. Und wenn ich das nicht gerne machen würde, dann kann ich das ja nicht transportieren.
Ja, aber Sie könnten ja auch in einer Band singen.
Ich könnte in einer Band singen, aber dann könnte ich nicht die gleichen Emotionen transportieren, weil mir diese Musik nichts sagen würde. Ich könnte auch nicht auf einem Popfestival teilnehmen, weil ich zwar gerne Popmusik konsumiere, aber das könnte ich nicht ehrlich wiedergeben. Das sind die großen Unterschiede, was auch SängerInnen erfolgreich macht, ob sie wirklich die Musik leben und fühlen, die sie nach außen zelebrieren, singen, je nachdem, in welchem Metier sie tätig sind. Nur wenn das wirklich eine Musik ist, die meinem Lebensgefühl entspricht und die ich nicht einfach fremd gelernt habe. Ich könnte jetzt auch aus einer anderen Kultur ein Lied lernen und vielleicht könnte ich es sogar sehr schön singen, weil mir irgendwas darin was sagt. Aber ich kann es nie so transportieren wie das, was ich verinnerlicht habe und was ich verstehe. Damit meine ich nicht allein die Worte, sondern das Gefühl verstehe. Wozu ist es? In welchen Situationen singe ich das? Was will ich damit zum Ausdruck bringen?
Bekommen Sie da von den Menschen, die Ihnen im Gottesdienst zuhören, auch mal eine Rückmeldung?
Ja, ständig. Im Übrigen ist es auch so, dass Sie nur zu kleinen Teilen zuhören, weil es ist nicht als Zuhören gedacht, sondern zum Mitmachen. Der große Teil ist, wir singen gemeinsam und im Wechsel. Und wenn ich alleine singe, ist es nicht ein Zuhören wie im Konzert. Ich schaue mal, ob Frau Hirsch heute bei guter Stimme ist, sondern es ist ein, ich hoffe, dass es jetzt nicht das falsche Bild erweckt, ein Konsumieren, ein Mitnehmen, ein ganzheitliches Gefühl aufnehmen. Und das möchte ich ja auch vermitteln. Ich will nicht allein ein Lied singen, sondern eine Emotion weitergeben, einen Inhalt weitergeben. Ich möchte dieses Gesamtpaket gemeinschaftliches Gebet schließen.
Und wenn Sie sagen, Sie kriegen ständig ein Feedback, wie äußert sich das dann?
Zum einen tatsächlich wörtlich, das war eine schöne Melodie oder heute konnte ich ja gar nicht mitsingen, aber das größte Feedback bekomme ich, indem ich spüre, ob diese Gemeinschaft funktioniert. Haben die Leute mitgesungen? Damit meine ich nicht, hat das heute wie beim Rias Kammerchor geklungen oder bei der Philharmonie, sondern waren die Menschen dabei? Konnten sie partizipieren? Davon hängt zum Beispiel auch die Tonlage ab, in der ich singe. Ich kann nicht immer meine Lieblingslagen singen, sondern ich muss die Gemeinde mitnehmen. Das heißt, wie können sie gut teilnehmen? Welches Tempo wähle ich? Welche BeterInnen sind da? Ich kann ja auch in den Melodien variieren. Ist das heute die richtige? Entspricht das der Stimmung des heutigen Tages? Nicht jeder Schabbat ist gleich.
Und Berlin ist ja eigentlich so ein sehr wichtiger Ort für die Entwicklung der jüdischen Musik. Wo würden Sie denn sagen, hat Berlin so eine besondere Rolle gespielt?
Berlin war natürlich immer aufgrund seiner Größe und Lage eine bevölkerungsreiche Stadt seit der Gründung. Und das bedeutet natürlich auch, dass eben viele verschiedene Menschen angezogen wurden. Und insofern mit einem großen Auf und Ab gab es hier auch immer viele jüdische Menschen und jüdische Gemeinden. Und da, wo viele jüdische Menschen beisammensitzen, wird es natürlich auch, wie in anderen Gemeinschaften, auch verschiedene Auffassungen geben. Und daher wird es natürlich auch innerhalb einer Gemeinschaft divers. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass auch nicht nur in Berlin im Anfang 19. Jahrhundert eben eine Reformbewegung eingetreten ist. Und das hat die Musik, das hat die jüdische Gemeinschaft wesentlich beeinflusst, eben bis heute und in alle Zukunft. Und auch die Musik, also das Gebet an sich. Ich will auch dazu sagen, man darf jetzt nicht bei Reformbewegung ans Christentum denken. Das klingt nicht nach Abspaltung oder so. Die Inhalte wurden gar nicht wesentlich diskutiert, sondern das Auftreten nach außen, das Verschmelzen mit der Gesellschaft, ich will es nicht Assimilierung nennen, die natürlich auch damit teilweise einherging, aber das war nicht das Ziel, sondern die Teilnahme an der Gesellschaft war das Ziel. Und das hat eben auch den Gottesdienst auseinandergebracht und natürlich, muss ich sagen, ganz wesentlich die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen am Gottesdienst. Was man jetzt nicht aufs Judentum beschränken muss, sondern das war auch und ist heute noch religionsübergreifend.
Esther Hirsch, Sie haben wie all unsere Gäste Musik mitgebracht für unsere Sendung und der erste Titel, den Sie sich gewünscht haben, ist Chan Chan vom Buena Vista Social Club. Und ich schlage vor, den hören wir jetzt und dann erzählen Sie, was Sie mit diesem Lied verbinden.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí.
Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena.
Chan Chan vom Buena Vista Social Club, ausgesucht von Esther Hirsch. Sie ist Kantorin der jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin-Charlottenburg und heute mein Gast. Frau Hirsch, was bedeutet Ihnen diese Musik? Sie sind ja gerade schon ein bisschen mitgegangen, haben mitgegroovt.
Das Schöne ist am Buena Vista Social Club, dieser Gesang, diese Musik ist ehrlich. Das ist das, was die Menschen als ihre Musik bezeichnen. Das haben sie nicht irgendwo gehört und gesagt, das klingt so gut, das nehme ich mal auf, sondern das ist ein Lebensgefühl und sie sind geprägt von dieser Art von Musik und es ist nicht nur ein Vortrag, sondern es ist ein Miteinander. Und das ist das, was Musik als Erlebnis macht, was uns das fühlen lässt. Und das fühle ich, obwohl das nicht meine Musik ist, also nicht die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, spüre ich das doch und gibt mir genau diese Lebenslust wieder. Es sind die alltäglichen Erzählungen, es sind ihre täglichen Rhythmen und es ist dieses Gefühl, Musik zu kennen, also sich sofort damit wohlzufühlen. Und das hört man und das macht es erfolgreich und das macht es so schön und es spiegelt das auch wieder. Wenn man diese Menschen hört, dann spüre ich ihr Lebensgefühl.
Die Musiker vom Buena Vista Social Club, die sind ja weltweit bekannt geworden durch den gleichnamigen Dokumentarfilm von Wim Wenders, den er über sie gemacht hat. Und da waren ja alle Musiker und die eine Sängerin waren da schon sehr alt. Wie lange kann man denn das Amt der Kantorin ausüben? Gibt es da irgendwie eine Altersbeschränkung oder könnten sie das im Prinzip machen, bis sie 95 sind?
Im Prinzip, solange ich von wohlklingender Stimme bin, das heißt eben die Gebete auch entsprechend interpretieren kann, die richtigen Melodien noch verbinden kann, meine Gemeinde mich noch haben möchte, solange kann ich auch dabei sein. Also das ist jetzt nicht, natürlich ist mein Dienstverhältnis auch genau wie bei allen anderen Menschen reglementiert, aber vom Prinzip her, von der Ausführung her, solange wie man bei guter Stimme ist.
Genau, Ihr Dienstverhältnis, das reiche ich nochmal nach. Sie sind angestellt bei der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und beim sozusagen von der Vision von der 95-jährigen Esther Hirsch machen wir jetzt mal einen ganz großen Sprung zu dem Mädchen Esther Hirsch. Ich habe nämlich gelesen, dass sie schon mit 9 Jahren Mitglied im Chor in der Synagoge ihrer Gemeinde geworden sind. Stimmt das?
Ja, tatsächlich habe ich schon in der Synagoge mit Gesang angefangen. Und das hieß, wir hatten damals tatsächlich auch eine Orgel in der Synagoge, was sehr unterschiedlich in Synagogen gehandhabt wird. Dazu muss ich sagen, dass wenn, finde ich, als Instrument eine Orgel sehr passend, weil sie Töne untermalen kann, weil sie einfach die Akkorde liegen lassen kann und ein bisschen variieren kann. Und es gibt ein großes Ton mehr. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, dass eben deine Orgel ja so einen Soundteppich quasi bieten kann.
Und das fanden Sie gut als Kind, diesen Soundteppich? Oder warum sind Sie Mitglied da im Chor geworden?
Ich habe mein Leben lang gerne gesungen und bin eben zu diesem Chor dazu gestoßen und vom ersten Tag an habe ich das gerne gemacht. Der Vorteil von Kindern ist, dass sie viele Dinge nicht so sehr in Frage stellen oder sich überlegen, wo führt mich das hin oder warum bin ich hier, sondern ich bin hier und das ist schön. Und das hat mir vollständig gereicht.
Und oft gibt es ja dann so eine Person, die einen inspiriert, wenn man so, ja, so eine Leidenschaft hat. Gab es diese Person für Sie auch?
Da gab es tatsächlich verschiedene Personen. Zum einen war natürlich eben meine Person, die das alles zusammengehalten hat, meine jahrzehntelange Chorleiterin und Organistin, Frau Almekia Segel. Und sie hat diesen Chor zusammengehalten, diesen Kinderchor, hat geguckt, was kann man anpassen, was können die Kinder hier singen, und hat da so eine Lust und Liebe uns entgegengebracht und in dieser Musik entgegengebracht, die eben auf uns übergesprungen ist. Es ging nicht darum, möglichst exakt zu singen, sondern einen schönen emotionalen Klang, also ein Mitgehen, ein mit Freude dabei sein. Ich glaube, ja, Freude war das oberste Ziel. Dazu kam natürlich, in der Synagoge ist der leitende Charakter, der herausgehobene Charakter, der zum damaligen Zeitpunkt hatten wir nur männliche Kantoren, der Kantor der Gemeinde. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Kantoren in der Gemeinde nicht fest in einer Gemeinde waren, sondern rotiert sind. In der jüdischen Gemeinde zu Berlin gibt es mehrere Synagogen und jede Synagoge verfügte über einen Kantor, aber sie haben nicht nur in einer Synagoge gesungen, sondern in jeder Synagoge einmal, sodass man eben verschiedene Klänge hatte. Und die haben natürlich mich sehr stark beeinflusst. Und ich fand dieses Amt des Kantors, fand ich so wunderbar, dieses Vortragen. Der Kantor hat immer die Gemeinde angeleitet und damit den Klang eines Gottesdienstes bestimmt.
Und das haben Sie schon als Kind so als was Besonderes wahrgenommen?
Ja, das fand ich wunderbar. Ich kannte auch die Gebete der Kantoren und was sie unterschiedlich singen und ihre unterschiedlichen Melodiephrasen, die ich eben von einem Gebet besonders schön fand. Und wusste, dass ein anderer hier sein besonderes Herz reinlegt. Also jeder hatte so ein bestimmtes Timbre in der Stimme, eine bestimmte Art zu singen, aber auch eben verschiedene Dinge hervorzuheben. Jeder Gottesdienst war wirklich sehr, sehr eigen.
Und wann entstand der Wunsch, selber Kantorin zu werden bei Ihnen?
Der Wunsch war immer da, aber der wurde nicht nach außen projiziert, weil es damals keine weiblichen Kantorinnen gab. Und das gehört genauso zu allem anderen, was man als Kind nicht in Frage stellt. Das ist eben so. Mhm. Und für mich war nicht präsent, dass ich das jemals machen könnte. Aber ich fand es wunderbar. Ich habe gedacht, das kann ich auch.
Ja, und heute sitzen Sie hier und sind Kantorin seit 25 Jahren in der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom.
Ich will dazu sagen, ich konnte das damals natürlich nicht. Ich habe mir das nur so vorgestellt. Es war viel, viel mehr Arbeit, als es mal so einfach von außen aussieht.
Als Sie Kantorin geworden sind, da gab es ja noch keine Kantorenausbildung, so wie heute. Wie haben Sie das gelernt?
Tatsächlich ist die Gemeinde, in der ich amtiere, jetzt eben über 25 Jahre schon als bestehende Gemeinde der jüdischen Gemeinde zu Berlin existent. Ich hingegen habe erst vor 21 Jahren angefangen und das hat sich entwickelt. Damals gab es hier tatsächlich noch keine KantorInnenausbildung und insofern habe ich zum einen davon gelernt, was ich natürlich eben schon mein ganzes Leben gehört hatte. Und zum anderen habe ich natürlich auch LehrerInnen gehabt. Ganz maßgeblich hat mich meine Organistin unterstützt. Wir haben viele Dinge zusammen geübt. Und ich musste natürlich eben auch erst Gebetsgesang und Tora-Gesang lernen. Das kam alles Stück für Stück dazu. Und ich hatte eben einige Lehrer, die mir noch mehr beigebracht haben als das, was man eben so in der Gemeinde schon durch Anwesenheit mitnimmt, was aber wirklich ein großer Teil ist. Das macht wirklich viel aus, dass man innerhalb eines Gemeindelebens viele Dinge lernt und so auch weitergeben kann.
Und das war so, dass die Gemeinde Sukkat Shalom, in der Sie jetzt heute auch sind, die wurde gegründet vor 25 Jahren und da brauchte man jemanden. Und dann sind die auf Sie zugekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, tatsächlich. Ich hätte mir das am Anfang gar nicht so zugetraut. Und insofern hat mich diese Gemeinde eben bestärkt und ermuntert und maßgeblich Rabbiner Andreas Nachhammer, mit dem ich heute noch in der Gemeinde zusammenarbeite und die Gottesdienste gestalte. Und er hat gesagt, ich bin mir ganz sicher, das kannst du und das wirst du stückweise mit uns erlernen. Und so bin ich in diese Rolle reingewachsen.
Wenn Sie sich jetzt mal an das erste Mal erinnern, als Sie da als Kantorin vor der Gemeinde standen, Sie machen schon so ein Gesicht.
Natürlich kann ich mich daran noch bestens erinnern. Das ist war halt im Schabbatabend in der Gemeinde Sukkat Shalom, damals noch in Berlin-Zehlendorf. Inzwischen sind wir in Berlin-Charlottenburg. Und ich war sehr aufgeregt und ich hatte das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Natürlich habe ich jetzt nicht die Gebete falsch gesungen, sondern ich habe die ganze Zeit überlegt, mache ich das gerade alles richtig? Bin ich an der richtigen Stelle? Also es war nicht intuitiv, wie ich es sonst gemacht hätte, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich leite an, ich muss die Impulse geben und das ist etwas ganz anderes. Und ja, ich glaube, so aufgeregt war ich nie wieder in meinem Leben.
Aber es war doch bestimmt auch ein tolles Gefühl, oder?
Es war auch eine ganz wunderbare Aufregung, denn ich möchte diesen Moment ja nicht missen, weil es ja, war ja mein Eintritt in mein musikalisches Fortkommen und in mein Kantorenfortkommen mit dieser Gemeinde zusammen einen Gottesdienst zu gestalten. Und da ist es eben sehr hilfreich, wenn man ein klares Bild hat von dem, was ein Kantor, Kantorin macht, nämlich nicht Vortragen an sich, sondern um der Gemeinschaft willen, um etwas zu entstehen zu lassen. Ich kann, insofern trägt mich die Gemeinde ja mit und es ist kein Vortrag, den ich nicht richtig gestalten kann. Es ist ja auch keine Prüfung, sondern es ist eine sagen wir es, Anleitung.
Sie haben uns noch ein Musikstück mitgebracht, und zwar Erik Satie, Gymnopädie Nummer 1. Was bedeutet Ihnen dieses Stück?
Ganz wesentlich zum einen, weil diese Musik unglaublich rührt mit nur so wenigen Klängen. Und das ist für mich etwas ganz Wegweisendes, dass etwas Intensives nicht das große Orchester sein muss, nicht die vielen verschwungenen Arientöne, was man sich so vorstellt in einer Oper, möglichst kompliziert, sondern dass in der Einfachheit und Klarheit eine unglaubliche Kraft liegen kann. Und dieser Minimalismus drückt das aus. Ich will nicht sagen, dass das generell gültig ist, sondern dass es eben so eindrucksstark ist, wenn man reduzieren kann.
Und das hören wir jetzt, Gymnopädie Nummer 1 von Erik Satie am Klavier, Alexandre Tarot. Gymnopädie Nummer 1 von Erik Satie, am Klavier Alexandre Tarot. Der Musikwunsch von meinem Gast in das Gespräch von Esther Hirsch, Kantorin der liberalen jüdischen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Frau Hirsch, was heißt eigentlich Sukkat Shalom?
Sukkat Shalom heißt Hütte des Friedens, und In Berlin ist es eigentlich so, dass die Synagogen alle nach den Straßen heißen, in denen sie sich befinden. Die Gemeinde Pestalozzi-Straße, kann man sich jetzt gerade überlegen, ist in der Pestalozzi-Straße. Und so geht es mit den anderen auch. Unsere Gemeinde hat sich vor über 25 Jahren als Nachfolgegemeinde der amerikanischen Militärgemeinde gegründet. Das heißt, es gab in Berlin-Zehlendorf im Hüttenweg ein Haus, eine Einrichtung, sah von außen sehr wie eine Kirche aus mit einem Kirchturm. Es war auch eine Kirche drin, aber es war von der amerikanischen Militärgemeinde, der Andachtsort, den man sich geteilt hat. Das heißt, dort haben auch die jüdischen Gottesdienste stattgefunden. Man hat sich eine Räumlichkeit geteilt. Es gab natürlich auch mehrere Räume, aber man konnte sich das wirklich teilen. Es gab im Hauptraum gab es ein Kreuz, das war wie auf der Bühne ein Drehkreuz, das wurde weggedreht, wenn ein jüdischer Gottesdienst war. Mhm. Aber eben ein würdiger Raum, der jetzt für Andachten gedacht war. Und als die Amerikaner Berlin verlassen haben, hat sich die Gemeinde Sukkot Shalom in diesen Räumen wieder eingefunden. Das heißt, sie haben dort die Räumlichkeiten weiter genutzt. Und dadurch, weil es eben schon vorher einen Namen hatte, hat man sich eben Sukkot Shalom genannt. Das ist in einem Gebet bei uns enthalten. Und nicht nach der Straße. Und als wir dann später umgezogen sind nach Charlottenburg, haben wir diesen Namen mitgenommen.
Mhm. Und nicht nach der neuen Straße umbenannt. Okay. Ja, im vergangenen Jahr haben Sie mit Ihrer Gemeinde 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie setzt sich denn die Gemeinde zusammen inzwischen? Wer kommt da hin?
Interessanterweise ist Gemeinde in jeder Form etwas Lebendiges. Und so ist auch die Zusammensetzung der BeterInnen fluide. Das heißt, an verschiedenen Tagen, in verschiedenen Gottesdiensten kommen verschiedene Menschen. Und wie es eben auch ihrem Rhythmus entspricht. Und auch über die Jahre hinweg ist es etwas, was sich immer ändert. Menschen ziehen weg, Menschen lernen andere Gemeinschaften kennen, haben andere Interessen, kommen nach Berlin, erfahren erst auch als Berliner von dieser Gemeinde. Daher ist immer ein Wechsel und die BeterInnen bestimmen mit, wie sich der Gottesdienst einfühlt und auch die Melodien, denn ich richte mich auch aus nach den BeterInnen. Das heißt, ich gucke, soll etwas eher vielleicht Moderneres gesungen werden. Natürlich habe ich ganz bestimmte Melodien, an denen ich festhalte. Trotz allem gibt es immer Variationsbreiten. Füge ich noch etwas ein, was man a cappella gut mitsingen kann, etwas Rhythmischeres, etwas Getrageneres. Also das passe ich auch an. Und wir sind eine Gemeinde, die sehr, sehr offen für Wandel ist. Das merke ich schon. Und Menschen wünschen sich als eine Synagoge nicht nur als Gebetsort, das ist natürlich eine Hauptfunktion, sondern eben auch als einen Treffpunkt. Man kommt dort ins Gespräch, man hat einen Kiddusch, eine Speise am Freitagabend zusammen, man bleibt zusammen und sieht, ist der andere auch da, kann sich erkundigen, warum ist jemand nicht da? Ist jemand krank geworden, weggezogen? Man kann füreinander sorgen, man kennt sich einfach. Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl.
Das heißt, das ist eine sehr heterogene Gemeinde. Sind da auch Menschen aus der Ukraine dazugekommen in den letzten Jahren? Jüdinnen und Juden aus der Ukraine?
Ich glaube, heterogen ist nur, was das Judentum betrifft. Also es sind alles jüdische Menschen und ansonsten ist es altersunterschiedlich, von Herkünften unterschiedlich. Ah, ja. Sowohl Menschen aus der Ukraine als auch viele Englischsprachige, also in diesem Fall jetzt viele Amerikaner, Engländer, auch Israelis, Berliner. Es ist wirklich von den Herkünften her sehr gemischt und als auch von der Altersstruktur. Aber das, was alle eben zusammenbringt, ist eben sich gegenseitig wahrzunehmen, was man unter Umständen eben im Alltag Schwierigkeiten miteinander hat, weil man eben ja nicht unbedingt jüdische Arbeitskollegen hat oder Kinder, die nicht auf einer jüdischen Schule sind, nicht unbedingt sehr viele jüdische Mitschüler haben. Und das ist etwas, was eben eine Gemeinschaft zusammenhält. Man weiß hier, wie man trifft.
Wenn Sie jetzt mal überlegen, von Beginn der Gemeinde vor 25 Jahren bis heute, wie hat sich denn da die Stimmung in der Gemeinde verändert? Also ist die antisemitischen Straftaten nehmen zu, auch in Berlin. Wie nehmen Sie das in Ihrer Gemeinde wahr?
Das ist innerhalb der Gemeinde tatsächlich etwas, was im Wandel ist, während nicht das Antisemitismus vor 20 und 25 Jahren nicht in der Gesellschaft existent war. Aber es war nicht das Tagesthema, nicht das Thema, was die Gemeinschaft so beeinflusst hat, sondern es war da und man musste es ernst nehmen. Das ist tatsächlich etwas, was insbesondere eben in den letzten Jahren, natürlich auch mit dem 7. Oktober, aber ohnehin wieder einen Anstieg zu verzeichnen hat. Und vor allen Dingen der Umgang in der Gesellschaft damit, Hass offen zu kommunizieren, Mythen offen zu kommunizieren, das ist schon etwas, was sehr die Menschen beeinflusst und wahrscheinlich eben auch noch bewegt, noch einmal enger zusammenzurücken, sich gegenseitig zu vergewissern, wie geht es dir, was können wir tun, können wir auch nach außen Partnerschaften aufnehmen, was sind wir in der Lage auch beizutragen. Wir haben zum Beispiel eine evangelische Gemeinde genau gegenüberliegend unserer Synagoge, mit der wir gute Kontakte pflegen. Und das ist eben sehr wichtig, dass man sich nicht zurückzieht, sondern eben auch guckt, was bewegt uns noch und wie können wir die Gesellschaft mit beeinflussen.
Mhm. Wo wünschen Sie sich da mehr Unterstützung?
Ich kann gar nicht sagen, dass ich mir mehr Unterstützung wünsche, vielleicht mehr Bewusstsein, denn die, die in der Lage sind zu unterstützen, die tun das auch von staatlicher Seite. Wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis mit der Berliner Polizei, ohne die wir wirklich aufgeschmissen wären, die wirklich für uns da sind und auch diese Gefahrenlage wahrnehmen. Und auch vom Berliner Senat aus, das wirklich etwas ist, was dem Senat bewusst ist und auch Zusammenarbeit, auch schon nicht nur in unserer Synagoge, sondern wir sind ja eine größere Gemeinde, die jüdische Gemeinde zu Berlin, eine Zusammenarbeit stattfindet. Das, was ich mir wünschen würde, ist mehr Bewusstsein in der Gesellschaft, überhaupt in der Berliner Gesellschaft, Gefahrenlagen wahrzunehmen, beziehungsweise sich in die Situation von anderen Menschen hinein zu versetzen, was es bedeutet, mit diesem täglichen Gefahrenpotenzial umzugehen. Wenn ich die Zeitung öffne und lese, was es für Anschläge gab, was es für Demonstrationen gab, welche Äußerungen auf Demonstrationen getätigt werden, dann hat das natürlich eine Wirkung auf mich, auch wenn ich nicht persönlich gemeint war. Trotz allem weiß ich ja, es ist gegen mich gerichtet. Und wenn man das mit wahrnimmt, was es eben für eine Minderheit bedeutet, das wäre schon ein schöner Anfang.
Frau Hirsch, Sie haben noch einen Song mitgebracht für uns, und zwar Ofra Hasa, Imnin Alu. Woran denken Sie, wenn Sie diese Musik hören?
An unglaubliche Lebensfreude. Was mich an diesem Song besonders berührt, ist, dass er von allen geliebt wurde, dass er eben ein Hit wurde, dass er überall gespielt wurde. Und das als Gebetsgesang. Das heißt,
ach,
über
das ist
Grenzen,
ein Gebetsgesang, das wusste ich gar nicht.
Über Grenzen hinweg wurde mit einem Mal etwas, was man sonst als fremd erachtet oder womit man gar nichts anfangen kann, ist mit in die Gesellschaft gerückt und mit Freude mitgesungen und getanzt worden. Und auf einmal lassen sich Menschen auf eine andere Sprache, einen anderen Stil ein. Und es ist wieder die Musik, die verbindend wirkt, die uns zusammenbringt. Und das hat sie mit so einer Lebensfreude geschafft. Und das ist das, was ich an diesem Song so besonders schätze. Wie wunderbar, das jetzt noch zum Abschluss zu bringen, weil es wirklich etwas Verbindendes ist.
Esther Hirsch, Kantorin der jüdischen liberalen Gemeinde Sukkat Shalom in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Unsere Gespräche können Sie auch nachhören, und zwar in der ARD Audiothek oder in der Radio 3 App. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit Ofra Hasa und Imnin Alu.
Herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. am Freitag, 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Jasmin Becker. Russlands und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihrer Heimat zurückkehren können. Jelja Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befinden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
Deutschland und Polen fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Das teilt das Bundesinnenministerium nach einem Besuch von Innenminister Dobrindt in Warschau mit. Dort hat sich Dobrindt mit seinem Amtskollegen Siemoniak getroffen. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Siemoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen, vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten, haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In Los Angeles und in San Francisco wurden bei Ausschreitungen Dutzende Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von L.A. gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit einer Ankündigung, im Zweifelsfalle weitere Soldaten hinterherzuschicken.
Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. In Berlin werden ab morgen die U-Bahn-Linien U1 und U3 unterbrochen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Fast drei Wochen lang bis zum 29. Juni werden dort die Schwellen erneuert.